Northampton, Juli 1460. Mit rund 2.500 Mann waren die Königin, der König und die Lords, die zu ihnen standen, den Yorkisten entgegengezogen. Und während des ganzen Marschs hatte es geschüttet. König Henry hatte sich ständig über die beschwerliche Reise beklagt, und wenn er einmal nicht jammerte, sah er sich verwirrt um und fragte seine langjährigen Vertrauten nach ihrem Namen. All das war der Truppe nicht verborgen geblieben, und Julian sorgte sich um die Moral der Männer. Vor den Toren von Northampton hatten sie die feindlichen Banner gesichtet und ihr Lager aufgeschlagen, und am Morgen des 10. Juli zogen die Lancastrianer gegen die Yorkisten in die Schlacht. »Der Earl of Warwick hat Befehl gegeben, den König zu schonen, aber all seine Lords zu töten, Gentlemen«, eröffnete der Duke of Buckingham, der das Kommando führte den Männern, die sich im Zelt der Königin zu einer letzten Lagebesprechung eingefunden hatten. »Das sollte allen unter uns, die noch wanken, endgültig beweisen, dass die Männer dort drüben unsere Feinde sind. Vergesst ihren Namen, die in euren Stammbäumen stehen mögen. Vergesst die Freundschaft, die ihr einmal für diesen oder jenen gehegt habt. Vom heutigen Tage an sind sie unsere Todfeinde, und wenn wir sie nicht bekämpfen, dann werden wir sterben.« Er sah sich um und alle erwiderten seinen Blick mit bekümmerten Mienen, aber sie nickten. Sie waren entschlossen. »Gut, Lord Grey, ihr führt die Vorhut wie besprochen, und zwar gegen Edward of March, Sir, nicht gegen Warwick.«
»Gegen Yorks Welpen?«
fragte Lord Grey, der ein alter Haudegen mit langjähriger Kriegserfahrung in Frankreich war.
»Aber er muss noch ein Bengel sein.«
»Er ist 18 Jahre alt«, widersprach Buckingham. »Unterschätzt ihn nicht. Warwick versteht sich auf Intrigen und die Macht von Worten, aber der Feind, der uns heute auf dem Feld gefährlich werden könnte, ist Edward of March. Lehrt ihn das Fürchten, nehmt ihn gefangen, wenn ihr könnt, aber schont sein Leben.«
»Tötet ihn«, widersprach Marguerite.
Sie legte Buckingham für einen Moment die Hand auf den Arm. »Ihr gebt den Lords guten Rat, mein Freund, nur seid ihr selbst zu barmherzig, um ihn zu befolgen. Sie sind unsere Todfeinde, wie ihr sagtet. Auch Edward of March. Also, Lord Grey, tötet ihn, wenn ihr könnt.« Der Veteran trat vor sie, sank auf ein Knie nieder und küsste Marguerite die Hand.
»Für England, König Henry und St. George, Madam. Und für euch, meine Königin.«
Sie belohnte ihn mit einem Lächeln, das umso schöner war, als zwei Tränen in ihren Wimpern schimmerten. Julian wusste genau, die Tränen waren Teil der Komödie, die Marguerite hier spielte. Die Königin empfand nicht den Hauch von Betrübnis über den Riss, der mit einem Mal durch England ging. Sie gierte nach Warwicks Blut und auch nach dem des jungen Earl of March. Vor dem Zelt warteten die Knappen mit den Pferden. Julian und seine drei Ritter saßen auf und ritten auf die rechte Flanke des kleinen Heeres, wo sie Buckinghams direktem Befehl unterstanden. Wortlos beobachteten sie, wie die Yorkisten ihnen über die große Weide entgegenkamen, genau wie sie selbst in dreigeteilter Schlachtaufstellung. Edward of March ritt an der Spitze. Lord Grey und die berittene Vorhut setzten sich in Bewegung. Dann galoppierten sie an und die Reiterei der Yorkisten kam ihnen entgegen. Julian versuchte erfolglos, den Regen wegzublinzeln, der ihm in den Helm rann. »Mir scheint, Sie haben mehr Männer als wir.«
»O heiliger Georg«, stieß Lucas plötzlich hervor.
Lord Grey und seine 700 Mann hatten Edward of March erreicht. Doch Greys Vorhut teilte sich wie das Rote Meer vor dem Volke Israel, ließ March und seine Männer durch und floss hinter ihnen wieder zusammen. Mit einem Mal war die feindliche Vorhut auf das Doppelte angeschwollen und sie preschte ihnen nun entgegen.
»Sie sind übergelaufen«, rief Algernon fassungslos. »Und was machen wir jetzt?«
Julian zog sein Schwert. »Ich nehme an, wir verlieren die Schlacht.« Die Schlacht von Northampton währte nicht einmal eine halbe Stunde. Die Schnelligkeit und Leichtigkeit des Sieges der Yorkisten machte die Niederlage noch bitterer. Doch selbst in der Kürze der Zeit erlitten die königlichen Truppen herbe Verluste. Weinend trug Hal Stafford seinen toten Vater, den Duke of Buckingham, vom Feld. Der Earl of Shrewsbury war ebenso gefallen und viele Soldaten. Julian hatte seine liebe Mühe, in dem großen Durcheinander seine Männer wiederzufinden.
Frederick of Harley war der Erste, den er entdeckte, unversehrt und in Begleitung eines guten Dutzend von Julians Bogenschützen. Der Earl of Warringham wandte sich an deren Anführer. »Wie steht es, Davy? Haben wir Verluste?« Davy Wheeler nickte. »Mein Schwager Jocelyn ist gefallen, my Lord. Ein paar andere haben auch was abgekriegt, aber sie kommen durch. Dann bring sie nach Hause. Aber, my Lord, für euch ist der Krieg vorbei. Kehrt nach Hause zurück und bringt die Ernte ein. Ich will verdammt sein, wenn Warringham hungert, weil die Lords um Englands Krone raufen wie Straßenköter um einen Knochen. Was du tust, ist ebenso Verrat wie das, was du da redest«, warnte Lucas, der unbemerkt zu ihnen getreten war, und Frederick nickte nachdrücklich. Ohne auf den Vorwurf einzugehen, sagte Julian zu Frederick, »In deiner Eigenschaft als Steward von Warringham ersuche ich dich, die Männer nach Hause zu führen und dich um die Ernte zu kümmern. Wirst du es tun, ja oder nein?« Frederick blickte einen Moment über das Schlachtfeld, auf dem tote Pferde und Männer verstreut lagen wie Herbstlaub. Sein Gesicht zeigte Bitterkeit. Aber schließlich schaute er Julian wieder an und nickte. »Und was wirst du tun?« fragte Lucas. »Ich schätze, ich sollte nach dem König und der Königin sehen. Irgendwer muss sie hier wegschaffen, und zwar schleunigst, aber erst, wenn ich Algernon gefunden habe.« Lucas wies nach Westen. »Er liegt da vorn. Eine abgebrochene Lanze ragt aus seiner Brust.« Julian bekreuzigte sich. Dann ging er in die Richtung, die Lucas ihm gewiesen hatte. Seine beiden Ritter folgten ihm mit den Pferden. Algernon Fitzroy lag auf dem Rücken, die Arme ausgebreitet wie ein Gekreuzigter. Der unablässige Regen fiel in seine Augen, die blicklos in den grauen Himmel starrten. Julian kniete sich neben seinen Ritter in den Schlamm und schloss ihm die Lider. Dann küsste er ihm die Stirn. »Ruh in Frieden, Cousin.« Er betete einen Moment, dann fragte er, »Hat einer von euch zufällig gesehen, wer es getan hat?« Lucas nickte. »Yorks Welpe.« »Edward of March, der mir einmal das Leben gerettet hat«, fuhr es Julian durch den Kopf. Er stand auf und sah sich suchend nach etwas um, woraus sie eine Trage machen konnten, als der Duke of Somerset mit einer Schar Männer auf ihn zugeprescht kam. »Julian, Warwick und March haben den König. Ich reite ihnen nach. Du musst die Königin in Sicherheit bringen.« Und damit war er fort. Julian zauderte noch einen Augenblick, aber dann sah er die Yorkisten in kleinen Gruppen auf das königliche Zeltlager zustreben. Er wusste, er durfte keine Zeit mehr verlieren und schwang sich in den Sattel. Er hielt auf die kleine Schar Feinde zu, die dem königlichen Pavillon am nächsten war. Die Reiter waren so auf ihr Ziel konzentriert, dass sie ihn nicht kommen sahen. Und Julian zog das Schwert und hieb dem Vorderen der Yorkisten den Kopf ab, ohne dass Daedalus sein Tempo merklich verlangsamte. Das war ein gewagtes Manöver, und die meisten, die es je versucht hatten, landeten mit gebrochenen Knochen am Boden. Julian riskierte einen Blick über die Schulter. Der kopflose Yorkist war erwartungsgemäß vom Pferd gestürzt. Drei weitere Tiere hatten gescheut und ihre Reiter abgeworfen, aber zwei saßen noch im Sattel und preschten ihm nach. Julian fand Marguerite Mutterseelen allein hinter ihrem Zelt, und sie war dabei, einem sehr nervösen Pferd einen Sattel aufzulegen. Er hielt an und streckte ihr die Rechte entgegen. »Schnell!« Ohne zu zögern nahm sie seine Hand und glitt hinter ihn. »Aber sie werden uns einholen, wenn dein Pferd zwei Reiter trägt.« »Das werden wir ja sehen.« Er galoppierte aus dem Stand an und Marguerite legte hastig die Arme um seine Taille. Ein Wurfspieß flog von hinten heran und verfehlte Julians Kopf so knapp, dass er den Luftzug spürte. Er hielt auf den Wald zu, der keine halbe Meile entfernt lag. Erst als sie die ersten Bäume fast erreicht hatten, warf er einen Blick über die Schulter und sah, dass ihre Verfolger niedergemacht wurden. »Die Schwanengarde«, sagte er erleichtert. Julian folgte dem Pfad etwa eine Viertelmeile weit in den Wald. Dann saß er ab, führte Daedalus zwischen die Bäume und wartete. Marguerite blieb im Sattel sitzen. Die ersten Reiter, die in Sicht kamen, gehörten Marguerites Privatarmee an. Julian trat mit Daedalus am Zügel wieder auf den Pfad und die Gardisten hielten an. »Gute Arbeit, Sergeant Wood«, sagte die Königin. »Wenn ich mich auf euch hätte verlassen müssen, wäre ich jetzt gefangen oder tot.« Der Anführer ihrer Gardisten saß ab und sank vor ihr auf die Knie nieder. »Wir sind gekommen, so schnell wir konnten, Madame. Aber ihr habt recht, es ist unverzeihlich.« Ohne Margarits Befehl abzuwarten, trat Julian zu dem Mann und zog ihn unsanft auf die Füße.
»Wir haben jetzt keine Zeit für diesen Unsinn.«
»Wo ist der Prinz?« fragte er an die Königin gewandt.
»Auf einem gut 2 Meilen südlich von Northampton. Wir sollten ihn schleunigst dort wegholen, ehe die Yorkisten es tun.«
Wieder erklang Hufschlag. Julian nahm der Königin die Zügel aus der Hand und saß vor ihr auf.
»Haltet sie auf!« befahl die Königin ihrer Garde. »Wir treffen uns 1 Stunde nach Einbruch der Dunkelheit am vereinbarten Ort.«